Dahlien bringen so richtig Farbe in den Garten und das auch noch lange. Also lasst uns mehr Dahlien pflanzen.
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, heute geht's bei uns wieder um etwas fürs Auge. Nicht für den Magen zur Abwechslung mal, da hatten wir in der Vergangenheit viele, viele Podcast-Episoden erstellt, die einigermaßen lecker waren. Heute ist es was fürs Auge, aber das Auge isst ja auch mit, nicht?
Auf jeden Fall, genau. Okay, wir essen nicht so viel Dahlien, aber für Insekten können Dahlien ja auch ganz spannend sein.
Ganz
also
genau.
Insofern auch was Leckeres.
Genau, es geht um Dahlien. Die bringen so richtig Farbe in den Garten und Dahlien dürfen in keinem Bauerngarten fehlen. Sind sie sowas wie alteingesessene Europäer unter den Gartenpflanzen?
Leider nicht ganz. Sie sind eher sowas wie feurige Latina-Gäste sozusagen.
Aha.
Sie kommen nämlich ursprünglich aus Mexiko.
Und Mexiko?
Mexiko. Und wurden schon von den Azteken nämlich sehr geschätzt.
Auch wegen den Blüten oder warum?
Lustigerweise, man hat sie zuerst tatsächlich als Nutzpflanze angebaut, nämlich um die Knollen zu essen, so wie wir die Kartoffeln essen.
Ach, die sind auch essbar?
Ja, die sind auch essbar.
Also doch ein bisschen lecker heute.
Ja, aber tatsächlich habe ich sie noch nie probiert. Müsste man eigentlich mal machen, ne?
Ja, so einen kleinen Dahlienauflauf vielleicht.
Mal gucken, ob es irgendwo ein Rezept im Netz gibt zu Dahlienknollen.
So Dahliengratin.
Ja, du bringst mich wieder auf Ideen. Siehste. Jedenfalls haben sie dann irgendwann natürlich gerade mit ihren schönen auffälligen Blüten Europa erobert und haben sich dann so ins Blumenbeet hochgearbeitet. Also es ist mehr Leidenschaft als Tradition.
Wie steht's denn um das Sortiment? Was gibt's denn da?
Unfassbar viele. Das ist wirklich ein bisschen abartig eigentlich. Es gibt Dahlien wirklich in allen möglichen Farben. Es gibt zehntausende registrierte Dahliensorten. Und von weiß, gelb, orange, purpur, rosa, alles ist dabei, außer blau. Blau können sie nicht.
Aha, wieso das denn?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht tüfteln die Züchter jetzt auch daran. Aber blau ist grundsätzlich ein bisschen schwierig reinzuzüchten, wenn da so gar nichts vorhanden ist an Basis.
Allgemein in der Natur gibt es recht wenig blau, ne?
Bei uns ist das so. Ja, vielleicht ist das in anderen Weltteilen anders. Das ist zum Beispiel so, dass es bei uns auch natürlicherweise, kleiner Exkurs jetzt, natürlicherweise wenig rote Blüten gibt, weil Insekten ja rot bekanntlich nicht so gut oder beziehungsweise gar nicht erkennen können. Deswegen ist rot für Insekten nicht relevant und damit nicht für die Bestäubung und damit nicht für die Fortpflanzung. In den Tropen gibt es aber viele rote Blüten, weil da die Bestäubung vorwiegend sehr häufig über Vögel passiert. Und Vögel können rot sehr gut sehen.
Ach, das ist ja ein dickes Ding. Also hier lernt man wirklich nie aus.
Ist nett, oder?
Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Dankeschön, Sabine.
Ja.
Aber zurück zum Sortiment. Du hast gesagt, da gibt's wahnsinnig viele verschiedene Sorten. Wie soll man denn da den Überblick behalten?
Also da gibt es natürlich, es gibt ja Systematiker und so weiter. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Klassen, 15 verschiedene Klassen, die sich in Blütenform und Blütenfüllung unterscheiden. Es gibt also einfache Dahlien, auf die kommen wir unbedingt gleich nochmal zurück, bitte. Und dann über anemonenblütige, dann gibt es Halskrausendahlien, Balldahlien, Pompondahlien, Kaktusdahlien und weiß der Kuckuck was. Also wirklich sehr unterschiedliche Formen. Manche sind wirklich wie Bälle und andere sehen fast so spinnenförmig aus, weil sie so einzelne lange Blütenblätter haben, also da haben sich die Züchter wirklich richtig ausgetobt.
Gut, also man hat sich sehr bemüht, dem Menschen was Feines zu kredenzen, aber wie sieht's denn mit der Natur aus? Sind die auch was für Bienen bzw. Insekten oder sehen die einfach nur schön aus?
Danke für die Frage, genau. Weil die gefüllten sind grundsätzlich nie für Insekten gut. Egal ob bei Dahlien oder Rosen oder sonst irgendwas. Gefüllte Blüten sind immer ökologisch fast tot. Manche haben noch so ein bisschen Nektar mal oder so ein bisschen Pollen, aber so versteckt, dass viele Insekten da gar nicht auf die Idee kommen, hinzugucken. Insofern, was immer ihr pflanzt, pflanzt überwiegend einfach blühende Sorten und nicht diese gefüllten, weil die sind wirklich ökologisch nicht so sinnvoll. Man kann einzelne Pflanzen, habe ich auch im Garten, aber ich habe auch wahnsinnig viele einfache, weil da sind eben liegen die Staubgefäße offen da, der Nektar ist gut erreichbar und da kommen die Insekten ran. Bei den Gefüllten sind diese Staubgefäße oft eben zu Blütenblättern umgeformt. Manche Blüten haben eben gar keine Staubgefäße.
Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, ansonsten ist gefüllte Blüte, nicht gefüllte Blüte so ein bisschen abstrakt vielleicht. Aber ja, in den Gefüllten ist tatsächlich alles mit Blättern ausgefüllt. Und bei den nicht gefüllten ist in der Mitte so ein bisschen Nektar oder Staub oder wie auch immer.
Genau. Also die ungefüllten sehen so ein bisschen aus wie Margeriten im Grunde genommen, nur größer, viel größer.
Ah ja. Ja. Okay, also es hat schon potenziell auch was Gutes für die Insektenwelt.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die Dahlien so richtig lange blühen. Also die fangen ja so im Anfang Juli, wenn es gut läuft, fangen die an. Und die blühen bis in den November rein. Und das ist natürlich toll, so als Nahrungsquelle für die Insekten, weil die gerade im Spätherbst wenig finden in den Gärten.
So, und wie setze ich die denn jetzt richtig in die Erde? Wenn ich mir jetzt meine Favorite-Sorte, im besten Falle keine gefüllten, geholt habe, wie setze ich die denn jetzt bei mir ein?
Genau, du kaufst tatsächlich die Knollen. Die sehen so ein bisschen aus wie Kartoffeln, nur ein bisschen länglicher und baumeln auch zusammen an so einem Rest vom Austrieb sozusagen. Also die sitzen zusammen. Du suchst dir erstmal einen schönen, windgeschützten und vor allen Dingen sonnigen Ort. Dann gräbst du ein Loch ins Beet. Das muss so tief sein, dass die Knolle mit ungefähr 5 cm Erde bedeckt ist. Also die soll schon richtig gut im Boden drin sitzen. Und der Austrieb soll natürlich nach oben zeigen. Wenn er nach unten zeigt, unter uns gesagt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Pflanze hat dann nur einen längeren Weg, bis sie nach oben kommt.
Macht also einen kleinen Umweg.
Ja, dann muss sie einen Umweg wachsen, aber das kriegen die in der Regel auch hin.
Geht das denn auch auf dem Balkon? Ich bin ja immer so eine Verfechterin von Balkonpflanzen. Ja. Kann man das da auch machen oder brauchen die da extrem viel Tiefe?
Nee, geht auch auf dem Balkon. Können wir ja gleich nochmal zukommen.
Sogar im Blumenkasten? Okay,
ja.
Machen wir gleich.
Ja.
Ich bin so gespannt.
Genau, wenn man sehr lehmigen, festen Boden hat, dann kann man den gut mit Sand oder Kompost verbessern, damit der lockerer wird für die armen Wurzeln, die da durch müssen. Dann kann man auch gleich Staudendünger, zum Beispiel unseren organischen AZ-Staudendünger mit reingeben ins Pflanzloch.
Meinst du den tollen von Neudorf?
Ja, ich meine den tollen von Neudorf.
Wow.
Na klar. Ja, der kann eben nicht überdüngen, so dass man das eben gleich schon ins Pflanzloch reingeben kann. Das schadet überhaupt nicht. Im Gegenteil, dann haben die gleich einen guten Start. Ja, und dann füllst du die Erde einfach wieder rein, drückst die leicht an, nicht mit den Füßen aufstampfen, sondern nur mit den Händen so andrücken. Und dann war's das schon mit dem Pflanzen. Bei großen Pflanzen kannst du gleich so einen Stützstab oder so einen Staudenhalter, wenn du hast, mit da reingeben und dann hast du sie schon schön gepflanzt. Wenn du mehrere pflanzen willst, dann gibt's ja manche Sorten, die werden richtig so mannshoch und da sollte man dann schon so einen 80 bis 100 Zentimeter Abstand zur nächsten Sorte nehmen. Also richtig fast einen Meter Platz können die einnehmen. Mittelhohe brauchen dann nur so bis 70 Zentimeter und bei niedrigen Sorten, die bleiben dann nur noch so kniehoch etwa. Da reichen dann 30 bis 40 Zentimeter Abstand zur nächsten Pflanze. Egal ob Dahlia oder Rose oder was auch immer.
Und lass mich raten, das Ganze machen wir am besten im Frühling?
Ganz genau, ganz genau. Hm. Ja, im Frühling, die mögen keinen Frost, das vertragen die nicht so gut. Man kann sie aber schon vor den Eisheiligen Mitte Mai in den Boden bringen. Das heißt, so ab Mitte bis Ende April geht das gut, so in den Höhenlagen, da wo es kalt ist, eben ein bisschen später. Spätestens im Mai sollte man sie dann reinbringen. Je eher, umso besser, weil dann blühen sie natürlich auch eher. Noch besser ist es natürlich, wenn du sie vorziehst.
Wie so oft?
Wie so oft, genau. Mhm.
Und wie mache ich das dann?
Das beschleunigt einfach das Ganze. Dann kannst du sie ab März schon in Töpfe setzen mit Blumenerde. Und stellt sie einfach zimmerwarm auf, gießt sie langsam wenig. Am Anfang haben sie ja noch kaum Wurzeln, aber so, dass sie nicht austrocknen. Und dann treiben die eben aus und dann kannst du sie eben im April, Mai raussetzen. Das hat natürlich erstens den Vorteil, dass es eine frühere Blüte gibt. Und zweitens haben sie dann einen Vorsprung vor den Schnecken. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu vielleicht.
Ach, weil Schnecken wahrscheinlich lieber diese kleinen, feinen.
Ja, die lieben Dahlien überhaupt grundsätzlich total ganz doll.
Und na, klasse.
Ist das gut. Was man auch bedenken sollte, bevor du sie raussetzt mit dem Topf, ein bisschen abhärten. Also erstmal nur tagsüber raussetzen, nachts wieder rein, wenn es nachts kalt ist und so, dass sie nicht gleich so einen Kälteschock kriegen.
Gut, dann sind die Dahlien jetzt im Boden und wie pflege ich die jetzt?
Das Schöne ist, die sind total pflegeleicht.
Ach, perfekt.
Ja, genau. Die sind echt was für noch nicht so Auskenner oder auch Leute, die wenig Zeit haben. Du musst sie im Sommer vielleicht mal gießen, am Anfang schon ein bisschen aufpassen, dass die Erde nicht austrocknet, aber im Frühjahr passiert das ja Gott sei Dank noch selten. Düngen kannst du im Mai, Juni nochmal. Und dann noch der kleine Tipp, die Gartenschere nicht zu weit weglegen, weil du kannst die Seitenknospen wegmachen, wenn du unbedingt lange Stiele für die Vase haben willst. Das ist dann ein bisschen brutal, weil dann schneidest du einfach Seitentriebe, an denen eine Blütenknospe sitzt, ab, damit die Hauptknospe oben erstens schön groß wird und zweitens einen langen Stiel gibt. Wer das nicht will, wer die nur im Garten stehen haben will, der braucht das natürlich nicht machen. Was man aber machen sollte, ist immer wieder Verblühtes abzuschneiden, weil die wirklich viele, viele Blüten machen. Und wenn man die Verblühten abschneidet, sieht es erstens hübscher aus und zweitens blühen sie dann auch besser.
Kann man ja eigentlich so ein Morgenritual machen. Man macht sich einen Kaffee, man geht in den Garten und man guckt, welche Blüten so heute Morgen mal entfernt werden müssen. Und dann zupft man die da so alle ab und wenn man wieder reinkommt, ist man wach.
Genau so.
Das ist doch fein. So mache ich das ganz gerne.
Ja, kannst du wunderbar integrieren und hast dann schon, vielleicht nimmst du dir ab und zu auch mal so eine Blüte mit rein, damit du auch was Schönes machst und dich nicht nur um Verblühtes und Welkes und Unschönes kümmerst.
Weiß ich jetzt nicht, ob die nicht giftig für Katzen sind. Schwierig, mit Blüten immer schwierig.
Echt? Was habt ihr denn für eine Katze? Unser Kater interessiert sich überhaupt nicht für Blumen.
Naja, da gibt's ja die einen und die anderen Katzen,
ach so,
ne? Die an alles rangehen und die sich für nichts interessieren.
Immer.
Dazwischen gibt's bestimmt auch nochmal was, aber ich sag mal, meine Katzen sind doch recht, also der Kater ist ein bisschen dusselig und die Katze ist doch recht schlau, die macht schon einen Bogen um etwas, was er nicht so haben möchte, aber der Kater ist so, auch wenn er Bock auf irgendwas hat, dann beißt er da rein. Und deswegen muss man aber generell bei Katzen natürlich immer aufpassen, ob irgendwas nicht giftig für die Tierchen sein könnte, gerade bei Wohnungskatzen.
Ja, das stimmt natürlich.
So, jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, Balkon. Kann man die auch im Topf irgendwie großziehen, artgerechterweise?
Ja, kann man wirklich sehr gut. Geht auf dem Balkon, auf der Terrasse natürlich. Gut ist es, wenn der Topf so ungefähr 10 Liter Volumen hat oder auch ein bisschen größer. Gute Drainage, also unten so ein bisschen Kieselsteine oder Blähton reinmachen, weil Dahlien keine nassen Füße mögen.
Wer mag das schon?
Ja, wer mag das schon? Außer beim Kneippgang im Tretbecken, aber
da hast du ja auch nicht dauerhaft nasse Füße.
Nein, hast du einfach nicht. Und die Knollen faulen einfach sonst zu schnell weg. Die ganz großen Stauden, also die ganz großen Dahlien gehen aber am besten nur im Beet, weil die werden so hoch, da brauchen auch die Wurzeln gute Verankerung im Boden. Also da sollte man für einen Balkon eher so Pflanzen auswählen oder Sorten auswählen, die, naja, vielleicht so 70 Zentimeter hoch wären maximal. Und dann kannst du die auch ganz normal im Topf haben. Die kannst du dann natürlich mit unserem flüssigen AZ-Biotrosol-Dünger versorgen.
Von Neudorf.
Ja, also geht super. Und auf der Terrasse habe ich das auch schon öfter gemacht, weil da sind die besser vor den Schnecken geschützt. Weil Schnecken wirklich, die lieben Dahlien. Frag mich nicht warum, was da drin ist, keine Ahnung.
Würde es denn dann Sinn ergeben, wenn man da so ein Kupferdraht um den Topf irgendwie drum macht?
Mensch, wie schön, dass du das sagst.
Ja, ne?
Weil Neudorf hat ja so einen Schneckenschutz, so ein Kupferband, was man wirklich gut auf die Töpfe kleben kann. Und das sieht auch gar nicht mal hässlich aus, wenn da so ein Kupferband ist. Und die Schnecken gehen da nicht gerne rüber.
Ja, fein, dann probieren wir das doch nächstes Jahr mal.
Ja, genau. Brauchst du auf deinem Balkon natürlich nicht machen.
Doch, brauche ich. Ich habe keine Ahnung, wo die... Ich habe eine Vermutung, dass die irgendwie in der offenen Erde, die da noch rumsteht, da sind immer so schleimige kleine Pröppels drin. Und ich vermute, dass sie da dann ihre Eier ablegen. Also das sind ziemlich sicher Schneckeneier. Und dass sie da dann drin sich vermehren und dann meinen Balkon überfallen. Und dann, wenn man nachts nochmal im Dunkeln auf dem Balkon will, ist nicht nur einmal passiert, dass ich auf eine Schnecke getreten bin. Wahnsinnig ekelhaft.
Ja, das ist wirklich eklig. Hatte ich auch schon mal.
Deswegen am besten einmal um den Balkon rum diesen Neudorf-Kupferband. Ja, genau. Das probieren wir mal.
Auf jeden Fall.
Was mache ich denn im Winter mit den Dahlien? Kann ich die einfach stehen lassen? Sind die mehrjährig oder wie gehen wir jetzt damit um?
Da, wo es im Winter warm ist, kann man sie tatsächlich stehen lassen. Habe ich auch schon gemacht, weil ich sie einfach vergessen habe, sie rauszunehmen. Und die sind im nächsten Jahr wiedergekommen. Wenn es aber blöd läuft und es gibt einen strengen Winter, dann frieren die ab. Also man sollte sie tatsächlich dann im Herbst ausgraben und nach drinnen holen. Das ist so das einzig Aufwendige an den Dahlien, finde ich. Ansonsten, die werden auch außer Schnecken, vielleicht mal Blattläuse, aber ist nicht so schlimm, geht da nichts dran. Also die sind pflegeleicht, nur das Rausholen. Das ja, sollte man sich gerade in kühleren Gegenden nicht verkneifen.
Und für die Balkonliebhabenden, ich muss noch mal ganz kurz auf die Balkonfraktion hier zukommen. Reicht es denn da, wenn ich dann den Topf einfach an die Hauswand stelle?
Das kommt drauf an, wie kalt es an der Hauswand wird. Also es sollte auf gar keinen Fall frieren. Du kannst sie also im Topf lassen und dann einfach einwickeln, auf einen Holzklotz oder Styropor stellen, damit sie keinen Bodenkontakt haben. Das ist auch noch gut als Schutz vor Kälte. Und dann machst du vielleicht eine Schilfmatte drum und stopfst oben Laub rauf. Und dann sollten die auch gut über den Winter kommen. Oder du stellst einfach den Topf, so wie er ist, in den Keller. Hm. Geht auch.
Gut.
Das heißt, bevor du sie ausgräbst, schneidest du, weil es einfach praktischer ist, die Stängel so etwa 10 cm über dem Boden ab und gräbst die Knollen aus mit dem Spaten oder meiner geliebten Grabegabel, entfernst die Erde da dran, guckst auch, ob da irgendwo faulige Stellen sind, die kannst du auch gleich mit wegschneiden, lässt sie etwas abtrocknen, das ist auch ganz gut, nicht waschen, einfach nur so Erde abschütteln und trocknen lassen. Und dann ist es am besten, wenn du sie in eine Kiste mit Sand oder Sägemehl legst.
Aha, wieso das denn?
Ja, damit die nicht austrocknen. Also die Knollen sollen halt nicht austrocknen und das tun sie in einer trockenen Umgebung natürlich schnell und dann sind sie auch eventuell mal verdorben, weil sie dann nicht mehr austreiben können.
Muss ich die Knollen dann im Winter noch irgendwie gießen?
Nein, das brauchst du nicht. Okay. Wenn die in der Erde bleiben oder eben in Sand, dann brauchen die kein Wasser, auf gar keinen Fall eigentlich, damit sie nicht faulen. Also sie sollten schon möglichst kühl, dunkel, aber frostfrei liegen, eben wie Keller oder auch Garage. Und der beste Tipp, den ich mal bekommen habe, ist, die Knollen beschriften. Auch die in den Töpfen, weil ich zumindest weiß irgendwann im Frühjahr nicht mehr, in welchem Topf jetzt welche Dahlia und welche Farbe war. Und das sind Töpfen natürlich kein Problem. Aber wenn ich die auspflanze ins Beet, dann will ich ja schon wissen, welche ist gelb und welche ist pink. Und die sollten ja nicht zusammenstehen. Also einfach beschriften.
Sonst hat man vielleicht dann auch so ein kleines Überraschungsei mit so einer Überraschungsknolle. Obwohl, ja. Ist ja auch ganz schön eigentlich, ne?
Ja, naja, aber es gibt ja so Leute, die sind so sehr farbempfindlich, sag ich mal. Da ist es so ganz wichtig, was neben wem und welche Farbe und so weiter.
Ja.
Also müsst ihr ja auch nicht machen.
Sabine, sind denn die Dahlien auch irgendwie sehr schädlingsaffin oder sind die extrem abgehärtet oder sind sie so im Mittelbereich? Wie muss ich da mit Schädlingen aufpassen?
Das Schöne ist, da gehen tatsächlich, also Schnecken hat man schon drüber gesprochen, ab und zu auch mal Blattläuse dran. Das kann auch sein. Was richtig blöd ist, sind Wühlmäuse, weil die, also so eine fette Dahlienknolle ist natürlich ein Hauptgericht für die. Mhm. Und wer Wühlmäuse im Garten hat, der kann die beim Einpflanzen gleich in so einen Drahtkorb reinsetzen, wie man das so von Tulpenzwiebeln auch kennt zum Beispiel. Dann setzt du die einfach in so einen Drahtkorb, Maschendraht, Kaninchendraht, wie auch immer, und pflanzt sie da rein, dann kommen die Wühlmäuse schon mal nicht ran. Wenn man dazu keine Lust hat oder meint, man hat keine Wühlmäuse und dann hat man doch welche, dann kann man sie wegfangen, zum Beispiel mit unserem Quiritox Wühlmausfänger. Das ist so eine Kastenfalle, mit der fange ich die. Ja, die sind dann tot.
Oh nein.
Dafür ist meine Dahlie nicht tot.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also Das ist jetzt eine ethische Frage, die kann und will ich nicht beantworten.
Ich finde, eine Pflanze hat genauso ein Recht zu leben wie eine Wühlmaus. Und mir ist an der Stelle die Pflanze lieber. Die kann sich nicht so wehren.
Aber die Wühlmaus ist doch so süß eigentlich.
Du hast noch nie eine Wühlmaus im Garten gehabt und Obstbäume reihenweise an die verloren, denke ich mal.
Nee, tatsächlich nicht.
Da flippst du nämlich aus und denkst dir, ey, ich mache hier und tue und dann frisst die Wühlmaus alles.
Aber ich habe schon mal ein paar Mäuse gerettet.
Ja, Mäuse ist ja auch überhaupt kein Ding. Maulwurf ist auch kein Ding. Nur die Wühlmaus, die hat irgendwie, die soll woanders sein.
Okay.
Finde ich so. Wir haben aber auch was zum Vertreiben. Wir haben so ein Quiritox-Wühlmaus-Gas. Das tust du in die Gänge. Und das ist so ein Rizinusöl, was so unangenehm duftet, dass die dann abhauen aus deinem Garten. Es sei denn, du hast einen Park, dann gehen sie einfach nur ein paar Meter weiter. Aber eigentlich hauen die dann ab, die verlassen ihr Gangsystem und suchen sich irgendwo was Neues.
Siehst du, damit könnte ich mich anfreunden.
Ja, siehst du. Na, dann haben wir doch einen Kompromiss.
Dann haben wir einen Kompromiss gefunden, genau.
Genau, ja, und Blattläuse, da kann man unser Neudosan nehmen, das ist ja auch sehr nützlingsschonend. Aber in so einem naturgemäßen Garten, also ich muss dann Dahlien noch nie was spritzen. Die Marienkäfer, die Schwebfliegen, die kümmern sich drum. Und so. Krankheiten gibt es an Dahlien Gott sei Dank praktisch gar nicht. Also das finde ich sehr angenehm.
Na fein.
Ja.
Dahlien kann man ja auch ganz gut als Schnittblumen eigentlich verwenden, beziehungsweise sich hinstellen. Was gibt's denn da zu beachten?
Ja, Dahlien haben hohle Stängel. Also der Stängel ist hohl, das ist ja gar nicht schlimm. Das heißt aber, man sollte sie, wenn man sie geschnitten hat, sofort in Wasser stellen, weil ansonsten ziehen sie durch diesen Stängel zu viel Luft und das führt dazu, dass sie schneller verwelken.
Ähnlich wie mit Tulpen.
Bei Tulpen ist es so, die haben einen gefüllten Stängel.
Ach so, nee, dann lassen wir es weg.
Und die brauchen weniger Wasser in der Vase, aber okay. Und dann halten die so eine Woche etwa.
Sabine, das war jetzt mal wieder sehr viel Input, ne? Hast du gemerkt?
Ja, habe ich gemerkt. Okay. Tut mir aber gar nicht leid.
Nee, muss es ja auch absolut nicht. Das war alles wieder wahnsinnig interessant. Aber hast du denn für uns und für die Hörerschaft 3 ultimative Tipps, wie man sich am besten Dahlien hält?
Dahlien hält, das hört sich so an wie Tiere halten oder so.
Naja, ja. Du hast ja gerade den Vergleich mit der ethischen Frage und der Wühlmaus gestellt. Deswegen, Dahlien, das haben sie sich ja auch nicht ausgesucht, ne, dass sie freiwillig irgendwie in unserem Garten wachsen.
Ja,
deswegen, wie hält man sich am besten Dahlien?
Alles klar. Tipp 1 ist ungefüllte Sorten natürlich pflanzen, überwiegend für die lieben Insekten. Tipp 2, passt auf, die Schnecken kommen auf jeden Fall, schützt sie gut. Und dritter Tipp ist, anbinden, wenn sie zu groß werden und es sehr windig ist bei euch, die verblühten Blüten ausschneiden und auch reichlich düngen. Also ein zweites Mal im Sommer düngen ist schon richtig gut. Und dann echt eine wahre Feuerbrunst an Farben, die der Mann da in den Garten holen kann.
Kann sich also richtig lohnen, sagst du.
Genau.
Wenn ich jetzt Sonderfragen habe, warum auch immer, oder Kontakte mit dir oder der Firma Neudorf aufbauen möchte oder Kritik oder Lob an dem Podcast habe, wo kann ich mich da hinwenden? Wo kann ich mich beschweren?
Beschweren auf jeden Fall direkt bei mir. Deswegen packe ich meine E-Mail-Adresse auch in die Shownotes. Ich freue mich aber auch über Kommentare oder auch Wünsche zu Themen. Das fände ich auch mal ganz schön. Was habt ihr da draußen so für Ideen, was wir hier besprechen könnten? Dann gibt es aber auch neudorf.de, da könnt ihr natürlich auch Kontakt aufnehmen und da haben wir auch ein Forum, wo ihr Fragen stellen könnt, die unser Beraterteam gerne beantwortet. Und natürlich könnt ihr uns über Facebook und Instagram auch Direktnachrichten schicken.
Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen.
Genau.
Fantastisch. Vielen, vielen Dank für deinen Input, Sabine, es hat mich wieder sehr gefreut.
Danke, danke. Gleichfalls immer wieder lustig mit dir.
Vielen Dank. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge Einfach natürlich Gärtnern. Tschüssikowski.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.